Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich habe gerade eine halbe Stunde darüber nachgedacht, welche grandiose Anrede ich benutze und bin bei dem Wort Zuhörer gelandet, weil ich mir dachte, damit liege ich ja objektiv richtig in diesem Moment und entgehe sämtlichen Problemen. Wie ist es? Ihr hört eine neue Folge Hooked on Topic. Erstmal vielen Dank, wie immer, für euren Support bei Steady und Patreon, falls ihr das gerade hört. Und heute, liebe Freunde, lohnt sich euer Support ganz besonders, denn ihr bekommt nicht nur nicht den Tom, nein, sondern ihr bekommt stattdessen auch noch, und jetzt haltet euch fest, ich hoffe, ihr sitzt, Domshot. Applaus.
Hallo, danke schön, danke, beruhigen Sie sich. Ja, obwohl, nein, ich halte den Applaus noch aus. Bitte nochmal ganz kurz, danke schön, danke. So. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Es weiß ja niemand, bis ich es jetzt gleich sagen werde. Ich habe mich ja verspätet und die Gelegenheit nutze ich nur, um mich zu entschuldigen.
Das ist gar kein Problem.
Rund eine Stunde bin ich zu spät gekommen, wegen des Berliner öffentlichen Nahverkehrs. Die Schuld leite ich weiter.
Ich bin immer so drauf, dass ich relativ froh bin, wenn Leute zu spät sind, weil ich selbst so oft zu spät bin, dass es mir persönlich mich ein bisschen beruhigt, weil ich habe mehrere Freunde, die sehr pünktlich immer sind und ich bin dann derjenige, der oft zu spät ist, und wenn die dann zu spät kommen und die, oh mein Gott, nein, bin ich einfach nur happy. Also ich bin voll glücklich darüber, deswegen, ich bin der perfekte Entgegennehmer von zu spät kommen.
Ich habe dann direkt eine therapeutische Maßnahme gegen meine Angst eingeleitet, dich zu enttäuschen, weil ich so spät bin, und zwar habe ich dann immer wieder diesen Satz von dir gelesen, den du mir gestern geschrieben hast, dass du eh im Büro bist, genau, und Zeit hast, und das hat mir immer wieder wie so ein Mantra vorgesagt, und es war sehr beruhigend, und dachte mir so, okay, das ist schon in Ordnung. Es tut mir zwar leid, aber es ist noch in Ordnung.
Genau, und vor allen Dingen habe ich dich sehr spontan gefragt, deswegen hast du sowieso alles gut. Bevor wir zu unserem Thema für heute kommen, sag doch mal, wo dich die Leute lesen können, hören können. Du hast ja 35 verschiedene Auftraggeber, die dir alle auf unterschiedlichen Plattformen Möglichkeit geben, dich zu äußern. Und das ist alles gut, und deswegen ist jetzt die erste halbe Stunde dieses Podcasts erstmal das.
Nein, das halte ich ganz kurz, aber danke für die Gelegenheit. Also ich nutze das vielleicht mal, um auch mich ganz kurz vorzustellen, wer ich eigentlich bin. Dom ist der Name, und ich bin freier Journalist seit rund 2 Jahren, habe vorher bei GamePro gearbeitet, vielleicht kennt man mich da noch so ein bisschen. Freier Journalist, man kann mich vor allem lesen, denke ich, auf Twitter erstmal. Also ich glaube, da ist der Output am größten, aber auch am komischsten, glaube ich. Also wer das sehen möchte, Rendom mit einer 3 statt einem E, und der Rest ist richtig.
Nee, bei einem N nur, ne?
Genau.
Also nicht Rennen wie Rennen, sondern
R3N N und dann Dom.
Genau. Wie Kylo Ren, glaube ich.
Kylo Ren, genau.
Daher kommt es auch, ne? Du bist großer.
Absolut. Ja. Also Star Wars super, aber nicht davon. Genau. Und was, wo kann man mich lesen? Ich schreibe sehr gerne über Online-Communities und über Netzkultur und so ein Kram, und schreibe vor allem auf der einen Seite für GameStar, aber zum Beispiel auch für Spiegel Online und für Zeit Online. Wer im Grunde meine Ideen gut findet, der kriegt meine Ideen. Genau. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Ein Projekt, bei dem ich auch immer wieder aktiv bin, RQ Games heißt das. Das ist mein persönliches, privates Ding so. Hat vielleicht schon mal jemand gehört. Das ist so eine Seite, wo ich meine alten Studienerfahrungen der Archäologie, was ich studiert habe, zusammenbringe mit meiner Leidenschaft für Videospiele und diesen ganzen Spielkram, und schreibe da über Videospiele aus so einer kulturhistorischen Sicht. So. Genau, das ist so, glaube ich, erstmal alles, was man zu mir sagen
da muss. Da werdet ihr auch einen Link irgendwo im Artikel in der Beschreibung zu finden und zum Twitter-Account auf jeden Fall. Ansonsten, falls ihr es nur gerade hört, also Archeo wie Archäologie, also Archaeo.
Genau, wie das englische Archaeology.
Genau. Er ist zum Beispiel Dom ist hauptverantwortlich für eines meiner absoluten Lieblingsquotes im Jahre 2019 von einer Videospielfirma, nämlich, dass die Nazis aus Battlefield wie keine Nazis sind, sondern deutsche Generäle. Und allein dafür bin ich dir sehr dankbar, weil du hast das damals ins Rollen gebracht, vor ein paar Wochen, Monaten.
Ja, für ein paar Wochen, genau. Her, ja.
Dass quasi EA den Namen eines Generals geändert hat in einem der größten Videospiele, die es so gibt. Und das ist doch auch ein Erfolg, den man sich irgendwie in den Lebenslauf schreiben kann.
Das ist so lustig. Also, hat nichts mit dem Thema heute zu tun, aber es ist so lustig, wenn ich mir überlege, Millionen von Spielern, ja, vielleicht nicht Millionen, aber Hunderttausende Spieler haben jetzt eine Änderung bei Battlefield 5, weil meine Klitsche da, Arc Games, drüber geschrieben hat. Und das ist so fantastisch.
Weißt du eigentlich, ich hatte das Gefühl, wirklich groß, weil EA hat dich da ja auch ignoriert, weil, können sie ja versuchen, aber ich hatte das Gefühl, das ist dann wirklich groß geworden, als es bei Waypoint gelandet ist, oder gab es da vorher schon
also
was?
Es gab vorher schon, also erstmal wunderschön, ein Leser hat diesen Text übersetzt von mir auf Englisch, das war schon mal schön.
So, okay, weil genau. Ich habe mich gefragt, okay, wie ist das dann im Amerikanischen?
Genau, also einfach nur ein Leser, das war so schön und dann von dort ging das dann erst nach Polen, auf viele polnische Spieleseiten und dann ging es nach England und dann Amerika und dann kam auch, wurden die Seiten immer größer quasi, je weiter man Westen kam. Mhm. Und Deutschland, die Rüge muss ich nochmal austeilen, war eine der letzten Länder quasi, die darüber geschrieben
das
haben.
Das ist ja überraschend.
Obwohl ich halt vor deren Haustür bin quasi und das ist halt so, Verstehe ich nicht. Ein bisschen schade, also dass das so lange gedauert hat.
Und als allerletztes, ich möchte das Thema nicht mehr allzu lang in die Länge ziehen, aber ich möchte als allerletztes da auch noch auf einen Waypoint-Artikel hinweisen oder Vice Gaming, wie sie heute hießen, von Rob Zagney. Ausgehend von deiner Recherche und deiner Einordnung hat er ausführlich darüber geschrieben, wie die cleane Wehrmacht, also die Wehrmacht, die nicht von Nazis gefüllt ist, sondern einfach von ebenbürtigen Opfern quasi, die genauso wenig für die Taten des Zweiten Weltkriegs können, wie die tatsächlichen Opfer des Zweiten Weltkriegs, wie sehr diese ja fast schon Verschwörungstheorie seit jeher in Videospielen irgendwie verbreitet wird und hat das wunderbar kontextualisiert. Mhm. Und das ist ein ganz wunderbarer Artikel gewesen, den ihr lesen solltet, nachdem ihr euch den Artikel auf Akeo Games
so viel zu tun, bevor wir beim eigentlichen Thema gekommen sind.
Ja, das fand ich aber auch wichtig und cool und deswegen mag ich dich halt als Gast, weil du machst halt Kram, den sonst niemand macht und
Ach, das ist toll.
Und gut sieht er auch aus, also Leute.
Nein, jetzt hört auf. Das ist übrigens sehr lustig, das seht ihr ja gar nicht. Ich greife immer so, ich habe hier eine Flasche zu trinken und ich möchte dann immer so trinken und dann drehe ich mich immer so zur Seite und dann kommt aber so das Zepter zurück, dass ich was sagen soll und dann geht diese Drehung
wieder. Ich achte
wieder
so. Da was da drauf und fang dann an, genau. Also, Feuer! Nee, Spaß. Wir kommen jetzt mal zum Thema, wegen dem ich dich hier eingeladen habe. Denn vor einigen Wochen ist ein kleines deutsches Videospiel, ein Berliner Videospiel, wenn ich mich recht erinnere, mhm. Erschienen namens Sea of Solitude vom deutschen Entwickler Yomai. Haben wir ja alle, glaube ich, das erste Mal auf der E3 mitbekommen. Es wurde schon irgendwie ein knappes Jahr vorher offiziell angekündigt tatsächlich, aber das hat niemanden so richtig interessiert und dann der große Reveal war dann auf der E3 letzten Jahres und es ist dann endlich dieses Jahr erschienen. Und ich habe dich konkret mal einladen wollen, mit dir darüber reden wollen, weil ich es erstmal grundsätzlich sehr gerne mag, mit dir zu diskutieren und das dann vor allen Dingen sehr gerne mag mit Leuten, wo man sehr unterschiedliche Meinungen hat. Und das ist, wir haben persönlich noch nicht über das Spiel geredet, aber aus der Ferne über deine Beiträge auf Twitter und auch in kurzen Twitter-Konversationen habe ich mitbekommen, dass du dieses Spiel sehr mochtest scheinbar, ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, sehr mochtest scheinbar und teilweise auch für Dinge, für die ich es explizit nicht mochte. Weil meine Einordnung, die könnt ihr in einem Podcast hören, wenn ihr auf unserer Website oder auf unserem YouTube-Kanal nach Sea of Solitude sucht oder auf Podcast-Catcher in unserem Titel, dann findet ihr das, war dann doch recht negativ. Und deswegen wollte ich da mit dir einfach gerne mal drüber reden, was du daran mochtest, was du vielleicht nicht mochtest, was ich mochte, was ich nicht mochte, um so dass wir dann am Ende herausfinden können, wer recht hatte, wer auf dieses Spiel
denn darum
denn
geht
gut
es.
Ist oder nicht.
Herausfinden, wer hat recht. Sehr gut. Das wusste ich nicht bisher.
Das ist natürlich ein Spaß gewesen. Kannst du vielleicht mal für die Leute, ich habe jetzt sehr viel geredet, einordnen, was Sea of Solitude ist, was es macht, was es vorhat?
Ja, Sea of Solitude ist ein Spiel, das eine sehr emotionale, wie ich finde, Geschichte erzählt, die sich um ein Mädchen dreht, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Kai?
Ich schau mal nach. Kai,
ja, genau. Also dieses Mädchen. Und das ist unterwegs in einer Welt, die man ganz schwer geografisch verorten kann, weil das sieht nicht wie ein Ort aus, der tatsächlich existieren könnte. Also eine Stadt, die in Pastellfarben gehalten ist und so entfernt an Berlin erinnert und an die Stadt soll es auch erinnern. Und dort ist sie unterwegs auf einem Boot, denn diese Stadt ist überflutet. Und dort bewegt sie sich quasi durch diese Architektur und trifft nacheinander auf eine Vielzahl von Monstern, die ganz, finde ich, interessant gestaltet sind und designt sind. Und mit diesen Monstern erlebt sie Abenteuer, sage ich jetzt erstmal, einfach Geschichten, unterschiedliche Episoden. Und all diese Episoden drehen sich mehr oder weniger um verschiedene Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen. Ich glaube, das ist so vielleicht für die erste Zusammenfassung Sea of Solitude.
Ja, also sie heißt Kay. Genau, also Kai würde man es aussprechen, aber es ist eine englische Ausgabe, deswegen wird sie dort halt Kay genannt. Und würde ich dir auch in allem zwischen, genau das ist es halt. Und es geht halt ganz zentral um das Thema psychische Probleme, ob Krankheiten, aber es sind nicht immer Krankheiten, teilweise sind es auch einfach verschiedene Auffassungen von Problemen oder relativ alltägliche Probleme, die größer werden. Also ich würde jetzt nicht alles unter dem Begriff Krankheit oder Störung oder was auch immer, ich weiß da nicht genau, was die korrekte Bezeichnung für ist, ob es eine korrekte Bezeichnung für gibt. Wenn ich da irgendwie, wenn du da irgendwas weißt, verbessere mich gerne, sehr, 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 sehr harsch. Aber es geht einfach um verschiedene Aspekte von Case Wohlsein, geistiges Wohlsein und eine Analyse darüber, warum es ihr eben nicht gut geht und warum es auch ihrer Familie nicht gut geht.
Genau, ja.
Ja. Und das macht sie, indem sie in einer metaphorischen Welt herumschippert, die, wie der Name Sea of Solitude bereits verspricht, überflutet wurde teilweise. Teilweise fährt das Wasser wieder zurück und du kannst herumlaufen, dann kommt es wieder da hervor und du schipperst dann mit einem kleinen Boot herum. Und spielerisch ist es dann so ein bisschen eine Mischung aus ganz simplem Rätsel. Es ist ein sehr simpler Rätselplattformer, würde ich es bezeichnen. Es ist aber ein bisschen schwierig, das konkret einzuordnen. Würdest du da eine andere grobe Genre zuordnen?
Also ich habe auch ein paar Mal gehört, dass Leute es umschrieben haben als ein sehr simples Jump'n'Run einfach, weil du oft Plattformen wechseln musst, du musst von A nach B kommen, aber die spielmechanische Herausforderung, selbst bei den und die größten Anführungszeichen der Welt Bosskämpfen, selbst die spielmechanischen Herausforderungen sind nicht sonderlich groß so. Also es geht, glaube ich, sehr um diese Geschichte und diese Spielmechanik. Dazwischen ist viel Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. So habe ich das empfunden.
Mhm. Würde ich dir zustimmen. Es wirft da so ein bisschen einen Stock in die Speichen, zumindest in die These, dass es nur zum Vorankommen ist, finde ich, weil es dann doch sehr, sehr viele Collectibles gibt. Und diese Collectibles dann sehr gut versteckt sind, vielleicht nicht unbedingt versteckt sind, aber sehr breit ausgebreitet sind in dieser Spielwelt, die dann für so ein sehr lineares Spiel doch überraschend frei begehbar ist in den einzelnen Leveln. Und da ermutigt es sich dann schon, ich habe es auch mal gemacht, du könntest einfach mal eine halbe Stunde damit verspringen, einfach in der Welt rumzuspringen, ohne jetzt konkret einen geschichtlichen Vorteil zu erlangen oder in der Geschichte voranzukommen. Aber es ist definitiv sehr simpel. Das mochte ich aber tatsächlich. Ich liebe Plattformer, 2D-Plattformer, 3D-Plattformer, bin ich nicht der allergrößte Fan, ich spiele sie schon ab und zu mal, aber bin ich nicht der allergrößte Fan von. Aber ich mochte halt, wie simpel es da ist. Denn die Spielwelt, die wirklich wunderschön ist, wie ich finde. Also ich liebe sowohl die artistische, die künstlerische Gestaltung, als auch die technische Umsetzung. Ich finde, da sieht es sehr viel besser aus, als das Budget und die Teamgröße zunächst vermuten lassen würden. Da muss es sich auch vor größeren Spielen nicht unbedingt verstecken, wie ich finde. Und diese wunderschöne Welt zusammen mit den sehr simplen Spielmechaniken haben mich dann dazu echt motiviert, immer mal über die Häuserdächer zu springen, auch wenn ich es gerade nicht machen muss.
Ja, ich habe das auch als was sehr Angenehmes empfunden, dass dieses Spiel nicht sonderlich schwer ist. Vor allem, weil es eben ein Spiel ist, das ich wegen der Geschichte spiele. Das weiß ich ja von Anfang an schon. Ich habe mir Sea of Solitude gekauft, weil ich herausfinden wollte, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, mit dieser Beziehung von der Hauptcharakter, von der Hauptcharakterin, vom Hauptcharakter, so ein Blödsinn, vom Hauptcharakter. Und wenn es dann spielmechanisch schwer gewesen wäre, dann hätte mich das, glaube ich, sehr, sehr frustriert, weil ich eben gerne weiterkommen möchte. Ich muss mich aber selber korrigieren, vielleicht kommen wir dazu später. Es gibt ein, zwei Momente im Spiel, die sind tatsächlich spielmechanisch sehr, sehr knackig, aber die gehen Hand in Hand mit der Geschichte, die erzählt wird. Also die Spielmechaniken ergänzen da die Geschichte, die erzählt wird, und da soll es schwer sein, da soll es anstrengend sein, und das finde ich sehr, sehr gut. Aber bevor wir dahin kommen, wollte ich dich fragen, wie fandst du denn die Collectibles? Also es gibt ja zwei unterschiedliche Arten. Es gibt die Möwen, die stehen irgendwo im Level herum auf Dächern, und dann gehst du zu denen hin, drückst einen Knopf und sagst irgendwie Schuschu, und dann fliegen die weg und die Kamera folgt denen noch so ganz kurz, wie so diesem Adler in Assassin's Creed, habe ich mich immer daran erinnert gefühlt. Und man sieht dann so ein bisschen was von dem Level. Und das andere Collectible ist Flaschenpost. Das heißt, man findet Flaschenpost, und in denen sind so ganz kurze Nachrichten, wahrscheinlich von der Cornelia Gephardt, habe ich das Gefühl, weil die sind sehr persönlich und sehr aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also so sehr, so kleine Dioramen, die ihre Stimmung einfangen zu unterschiedlichen Momenten. Wie haben die dir gefallen?
Cornelia Gephardt ist der Director von dem Spiel, die zentrale Figur, die Writerin, Art-Designerin und halt Leiterin dieses Studios. Die Collectibles selbst sind bla, Aber ich mochte halt, dass sie mich motivierten dazu, diese Welt zu erkunden. Mhm. Aber diese Möwen einzusammeln, ist natürlich selbst bringt gar nichts jetzt erstmal. So, da fliegt halt eine Möwe in der Luft. Tatsächlich ist das habe ich glaube ich bei Rock, Paper, Shotgun oder so gelesen, was ich sehr lustig fand. Eigentlich ist das exakte Gegenteil eines Collectibles, weil es wegfliegt, wenn du in die Nähe kommst. was ich sehr mochte. Ja. und das zweite Video, dass ich diese Flaschenpost und diese Flaschenpost-Postings fand ich auch sehr unspektakulär. Die haben mich jetzt nicht dazu motiviert, sie einzusammeln, weil dieses Writing halt auch sehr direkt ist, übermäßig direkt ist und im Grunde die ganze Zeit nur das nochmal wiederholt, was in der Geschichte selbst schon zu diesem Zeitpunkt gesagt wird. Mhm, dass halt du gerade, weiß ich nicht, es gerade darum geht, dass Kay erkennt, dass sie nicht immer so für ihren Bruder da war, wie sie es sein wollte. Und dann steht in der Flasche, war ich vielleicht nicht immer so für Leute da, wie ich es sein wollte. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, also das ist schon der erste Punkt, den ich ganz anders wahrgenommen habe. Ich finde es spannend und vor allem auch nachvollziehbar, wie du zu dieser Einschätzung kommst. Bei mir war es so, ich habe tatsächlich beide Collectibles sehr genossen und auch beiden bin ich nachgejagt, so gut es ging, was ich normalerweise in nicht vielen Spielen mache. Aber in dem Fall gab es unterschiedliche Gründe, warum ich das getan habe. Zum einen die Möwen. Ich habe das sehr genossen, dass dann mal diese Kamera so ein bisschen rauszoomt und mir so dieses Gefühl gibt, ich bin ganz kurz über die Dinge erhaben. Und ich habe kurz ein bisschen Abstand von dem ganzen Kram. Denn die Geschichte selbst, die ging mir sehr, sehr nahe. Die hat mich sehr beschäftigt und angesprochen. Und dann fand ich das sehr, sehr angenehm, einfach auf so einer ganz komisch subjektiv-emotionalen Ebene, mal dieser Stadt ganz kurz so zu entschwinden. So mal ganz kurz so quasi drüber hinweg zu gleiten und auch mal zu gucken, wo es noch so lang gehen könnte in diesem Level. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Es waren wie so Atempausen. Das fand ich sehr angenehm.
Ja, so eine Flucht aus der Ich-Perspektive.
Ja, so ein bisschen, genau. Ne? Es war so ein schöner so Moment, wo du dich so wirklich dieses Wortwörtliche zurücklehnen und mal kurz durchatmen. Das fand ich sehr angenehm. Und zum anderen, diese Flaschenpost-Sachen, das stimmt, die sind nicht so geschrieben, dass du denkst, okay, das als Buch würde ich mir kaufen und übers Bett hängen oder so. Aber die Kommentare, die da extrem selbstreferenziell sind und auf bezogen sind auf diese Cornelia Gebhardt, wahrscheinlich, die fand ich sehr angenehm, weil das dann nochmal so die Geschichte nochmal so ein bisschen weniger fantastisch macht, also im wörtlichsten Sinne, sondern so ein Stückchen in der Realität verwurzelt und mir dann diesen Bezug gibt zu, okay, krass, das ist jetzt ein ganz intimer Einblick in diesen inneren Monolog von einem echten Menschen, von der Frau, die daran ganz maßgeblich beteiligt war und die überträgt und setzt jetzt in Verhältnis das, was ich im Spiel gespielt habe, zu ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Und das war so eine Mischung aus neugierigem Voyeurismus, so wie so ein Tagebuch lesen, so, oh, was hat sie denn da jetzt wieder geschrieben? Und zum anderen, ich war ganz neugierig, sie auf diese Art und Weise kennenzulernen. Mhm. Also wenn es in dem Spiel zum Beispiel um Mobbing geht oder so, dann ihre eigenen Erfahrungen da vielleicht kennenzulernen in dieser Flaschenpost, das fand ich ganz, ganz so ganz angenehm. So, das war schön. Und ich kriege auch gerade tatsächlich Gänsehaut. Könnte aber auch daran liegen, ich war noch kürzlich krank. Vielleicht sind das einfach Nachwirkungen oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist vom Erzählen her und vom Zurückerinnern, das war so schön. Das ist so, ich liebe ja auch in Film Audiokommentare, weil das so diesem ganzen Geschehen nochmal so eine ganz neue Ebene gibt, wo du die Menschen und deren Motivation hinter den einzelnen Szenen zum Beispiel kennenlernst. Mhm. Und das war da auch so. Das hat das Spiel für mich noch näher und unmittelbarer gemacht. Und das war schön.
Ah, ja. Ich glaube, das hat es bei mir nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass genau all das schon das Spiel selbst in seiner Hauptgeschichte macht. Ich hatte das Gefühl, dass es noch subtile Ebenen unter dem Gezeigten in der Geschichte gibt, die ich in irgendeiner Art und Weise erläutert oder kontextualisiert brauche, weil für mich das Spiel halt immer sehr direkt sagte, was es mir sagen will, indem der Hauptcharakter sagte, mir geht's gerade übrigens schlecht wegen X. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, dass ich dann eine Flaschenpost brauche, die mir sagt, übrigens, mir geht's schlecht wegen X. Es wirkte für mich wie eine Wiederholung.
Ja, also meinte ich das tatsächlich gar nicht. Ich meinte, du hast du völlig recht, das, was im Spiel erzählt wird, ist meistens sehr, sehr offen und direkt. Selbst wenn mit Bildern gearbeitet wird, fand ich das immer schwer misszuverstehen. Aber was ich da eben so geschätzt habe, und vielleicht wurde das nicht so ganz klar, dass das, was du im Spiel erfährst über Kay und über ihre ganzen Beziehungen, dass das dann durch diese Flaschenpost eine neue Ebene bekommt, dass du das eben nochmal dann hörst aus der Perspektive von dieser Flaschenpost-Autorin, dass du quasi wie, wenn du einen Film guckst und da wird irgendwas Trauriges gezeigt, dass du dich zu dieser Frau umdrehst und sagst, wie findest du das denn oder wie stehst du dazu? Und das war so einfach so eine zusätzliche Ebene, okay, die das quasi nochmal bereichert haben für mich. So habe ich das
empfunden. Ja, verstehe ich. Ja. Möchtest du vielleicht einmal auf die Kerngeschichte zu sprechen kommen? Weil ich glaube, darum geht es ja vor allen Dingen in unserer Auffassung des Spiels. Das ist, glaube ich, so der Kern. Also ich rede da über das Writing, ich rede über so die Sprachausgabe ist hier ein Thema. Ich rede über Kontextualisierung der ganzen Spielmechaniken, weil ich glaube, da kommt der Punkt, wo sich die Geister dann im Endeffekt scheiden werden, wo du entweder richtig dabei bist oder es dich verliert. Deswegen würdest du da einmal ein bisschen erklären wollen, worum es ein bisschen konkreter geht in dem Spiel, weil das sage ich auch jetzt einmal, es war ja bisher immer relativ ungefähr. Also wir werden hier spoilen. Wir werden sehr genau darüber reden, was passiert und was nicht passiert. Es ist jetzt einen knappen Monat nach Release des Spiels und falls ihr es noch nicht gespielt habt und vorher selbst spielen wollt, das Spiel ist auch gerade mal so ungefähr um die 3 Stunden lang, könnte eine Stunde länger gehen, falls ihr noch mehr in der Umgebung rumrennt, könnte auch eine halbe Stunde kürzer sein, falls ihr noch linearer da durchlauft, dann möchte ich euch dazu motivieren, es euch selbst zu holen und einmal selbst zu spielen und dann zu dem Podcast wiederzukommen. Oder falls ihr das nicht wollt, dann hört ihr nur einfach so an.
Ich versuche die Geschichte mal nachzuerzählen, aber
also du musst jetzt nicht von Anfang bis Ende,
sondern natürlich nicht,
nur damit wir ein bisschen
genau zugespitzt. Einstieg, genau, aber keine Gewehr, spring mir unter die Arme, wenn ich was falsch mache, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ja,
also ich meine, also du musst auch keine Namen jetzt oder sowas noch genau wissen. Ja. Es ist bei uns halt auch jetzt knapp 3 Wochen her, dass wir es gespielt haben. Ich habe aber auch hier auf der eine Website offen, um bei einigen Sachen dazwischen
sprechen. Also was ich auf jeden Fall weiß, was hängen geblieben ist. Also das Besondere an dem Spiel ist, Kay ist eben nicht einfach nur ein Mädchen, sondern sie ist ein Monster. Das wird von Anfang an gezeigt, sie ist ein Monster und das zeigt sich dadurch, dass sie ganz wie in schwarzen Federn gekleidet ist und sie hat offensichtlich ein Problem damit und sie möchte das lösen. Sie möchte verstehen, warum ist sie ein Monster, was ist falsch mit ihr, was ist los mit ihr, und die Geschichte, während sie fortgespinnt wird, erfährt man, es geht ganz viel darum, wie Kay zu ihrer Vergangenheit steht, wie sie zu den Beziehungen, zu den verschiedenen Menschen in ihrem Leben steht, zu ihrem Freund, zu ihrem ersten Freund, zu ihrer Familie, Mutter, Vater, zu ihrem kleinen Bruder. All diese Dinge, mit denen wird man im Laufe des Spiels konfrontiert, ganz konkret. Jede dieser Personen oder jede dieser Konstellationen hat ein eigenes Monster, das für diese Beziehung steht. Und man muss sich diesem Monster stellen, ziemlich wortwörtlich eigentlich, und hofft dann am Ende der Geschichte quasi, es so weit zu kommen, dass man Kay erlöst sozusagen, dass sie kein Monster mehr ist und dass Kay irgendeine Form von Erkenntnis hat, warum sie ein Monster ist, wie sie dazu gekommen ist und wie sie da wieder wegkommt. Mhm. Das würde ich mal so in den Raum stellen.
Ja, sehr, sehr, sehr akkurat. Und das macht es halt einerseits durch diese Bildsprache, die du erwähnst. Du bist ein Monster, du triffst auf Monster, die Verbildlichungen von Personen in ihrem Leben sind. Und andererseits halt dann durch das direkte Erzählen seiner Geschichte über die Dialoge, wo es dann für mich den ersten Knacks bekommen hat. Bei mir war es so, ich mochte die Bildsprache dieses Spiels eigentlich immer sehr. Sie ist nicht subtil oder besonders irgendwie mysteriös, sondern sie ist sehr direkt, aber ich habe grundsätzlich gar kein Problem damit. Ich finde nicht, dass Subtilität inhärent immer was Besseres ist als etwas Unsubtiles. Also es gibt Momente, wo Subtilität ihren Platz hat, es gibt ihren Platz, wo einfach eine Direktheit viel, viel vorteilhafter sein kann. Und ich finde hier, dass es da sich so direkt erzählt über, hier ist mein Bruder zum Beispiel und der stellt dieses verängstigte Monster dar, weil er verängstigt war. Das ist nicht besonders komplex, aber das ergibt total Sinn und das erzählt dir diese Geschichte auf einen Blick sehr, sehr direkt. Wo ich ein bisschen dann, also Augenrollen klingt so bösartig, so war es auch nicht, aber wo ich so ein bisschen immer mal wieder so schwer durchatmen musste, weil ich das Gefühl hatte, dass das Spiel mich belehren möchte, ist, dass mir jede Bildsprache, die mir präsentiert wurde, sofort immer erklärt wurde vom Charakter, von Kay. Denn wenn, also lass uns mal vielleicht beim Bruder kurz bleiben, das ist die erste große Story-Arc und daran kann man das vielleicht erstmal festhalten. Der Bruder hatte das Problem, dass er sehr arg gemobbt wurde in der Schule und auch so weit hingehen, dass sie ihm mit dem Tod drohten. Es scheint durchzublicken, dass halt das natürlich für diese anderen Kinder nur Spaß in großen Anführungszeichen war. Also sie wahrscheinlich nicht wirklich drüber nachgedacht haben, dass sie gerade ein Kind mit dem Tod drohen, aber dass es bei dem Kind natürlich trotzdem so ankommt und wohin es dann irgendwie dann sogar dazu geht, dass dieses Kind halt so selbst sich langsam denkt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, tot zu sein. Also es geht wirklich ins Extreme rein bei diesem Bruder. Und er wird dargestellt durch eine große schwarze Krähe? Das ist ein Rabe? Jetzt müsste Mats da sein. Ich kenne mich mit den sogenannten Vogeltierarten nicht so gut aus. Muss ich hier, das ist mein State, mein Bekenntnis an euch alle. Ich glaube, es ist eine Grabe. Oder? Ist das ein Krabe?
Also, Krabe? Grehe oder Rabe, soweit würde ich auch genau, ich kann es auch nicht sagen.
Man weiß es nicht genau. Es ist ein schwarzer Vogel. Mhm. Ein großer schwarzer Vogel, der halt wirklich sehr verängstigt ist. Du fährst im ersten eine Weile hinterher, weil er immer wieder flieht, wenn du ihm zu nahe kommst. Und irgendwann geht es halt darum, dass Kay erkennt, dass sie nicht für ihren Bruder so da war, wie sie das gerne hätte sagen oder wie sie das wahrscheinlich hätte sein sollen. Und wenn sie das selbst für sich erkennt, dann kann sie sich auch mit ihrem Bruder wieder verbinden und er wird zurückverwandelt von seiner Monsterform in seine menschliche Form. Soweit alles. Würdest du da d'accord gehen?
Ich habe, alles wunderbar. Ich bin gespannt, auf welchen Punkt du jetzt hinaus möchtest.
Ja, genau. Erstmal wollte ich kurz den Kontext dieses Spiels umfassen, weil so funktioniert es dann im Grunde noch zweimal. Also genau das, so funktioniert dieses Spiel. Du triffst ein Familienmitglied oder mehrere Familienmitglieder. Es wird durch die Form eines Monsters visualisiert. Kay zieht irgendeine Lehre daraus, was sie hätte anders machen können oder was sie jetzt mal anders machen könnte, wie sie anders drüber denken könnte. Und dadurch verändert sich ihre Beziehung zu diesem metaphorischen Version des Familienmitglieds, wodurch sie dann die Monsterversion verlieren, wieder zum Mensch werden. Das ist so ein bisschen der Kontext des Spiels. Und bei dem Bruder war es halt so, ich sehe dann diese Krähe am Horizont. Ich nenne sie jetzt Krähe, lass mich in Ruhe. Und wie sie verängstigt da sitzt und ich komme ihr näher mit meinem Boot und Kay sagt, hey, was ist denn los? Und sie fliegt dann weg. Finde ich perfekt. Da hat mich das Spiel eigentlich ziemlich, weil es mich in dieser wunderschönen, großartigen Welt verfestigt, weil ich dieses Monster denn so wunderschön finde, auch da, also ich finde die Details in den Gesichtern dieser Monster sind wahnsinnig toll, wie die Augen aussehen, du siehst da richtig die Emotionen hinter, das finde ich halt großartig. Aber dann hat das Spiel auch eine 10-minütige Passage, wo du durch eine Schule rennst, in der 10 Minuten lang Kinder anderen, dem Bruder sagen, haha, wir hassen dich. Haha, wir hassen dich. Haha, wir hassen dich. Während Kay dann da durchläuft und mehrere Male sagt, oh Gott, haben diese Kinder etwa meinen Bruder gemobbt? Und dann sagen sie noch 10-mal, haha, wir hassen dich, bis du irgendwann in einer Turnhalle oder einer Aula oder sowas ähnliches landest und dunkle Schemen immer wieder auf deinen Bruder zulaufen und du ihn quasi von der Dunkelheit befreien musst. Sehr direkt, also du hältst eine Taste und dann ziehst du die Dunkelheit in so einen großen Rucksack hin, den du am Rücken trägst. Und das fand ich sehr frustrierend, weil diese 10-minütige Passage mir keine neuen Infos gegeben hat. Es war jetzt nicht so, dass ich dann sagte, okay, ich habe auch keinen neuen Kontext bekommen, sondern ich wusste bereits, dieses Kind litt, weil du auch Voice-Over vorher hast, krass darunter, dass es in der Schule gemobbt wird. Aber dann hat dieses Spiel immer noch zweimal so viel Zeit darauf verwendet, mir das nochmal zu zeigen. Und zwar immer zu zeigen mit, finde ich, mäßig geschriebenen Dia und Monologen, die das, was ich vorher sehr nachvollziehbar und überzeugend fand, in so eine GZSZ-Sektion für mich gezogen haben, wo ich das Gefühl hatte, dass Laiendarsteller versuchen zu imitieren, wie Leute reagieren würden, wenn sie das hätten, während es vorher komplett in meinem Kopf stattfand und es dadurch eine krasse Realität, eine Echtheit für mich hatte. So, sorry. Ja.
Nee, alles gut. Ich finde das sehr spannend. Und das ist auch die Episode von denen, die es im Spiel gibt, die ich persönlich am schwächsten fand. Also sowohl von der Botschaft her, allein schon deswegen, weil ich damit
Botschaft.
Ja, sehr gut. Allein schon deswegen, weil ich damit überhaupt gar keine persönliche Bindung aufbauen konnte. Also es ist nichts, wo ich dann denke, das kenne ich, weil ich die Situation einfach so nicht kenne. Und deswegen hatte es schon mal weniger Wirkkraft gehabt als die anderen Geschichten. Aber auch das Writing, da muss ich dir auch zustimmen, das war tatsächlich sehr extrem, wie das dargestellt wurde, also sehr zugespitzt. Also da gab es dann immer wieder so Off-Stimmen, wo der Bruder dann sagt, hey, liebe Schwester, ich werde geärgert in der Schule und die bedrohen mich und mir geht es echt schlecht und vielleicht will ich gar nicht mehr leben. Und dann sagt die Schwester so, was, du hast heute mit deinen Freunden schön gespielt? Ach cool, was habt ihr denn so gemacht? Und also so in etwa.
Und guck mal auf dieses Handy, mein Boyfriend just sent me a picture of her kiss cats oder so.
Genau.
Und tatsächlich, also genau dieses Zitat hatte ich auch im Kopf.
Ja. Und das ist halt so, wo ich dann auch wirklich, das weiß ich noch, auch dachte so, also das ist jetzt schon arg, also weiß ich nicht. Also das ist weder überzeugend noch, dass ich mir denke, na gut, vielleicht selbst als Teenager so spielt sich das ab. Das war so arg, so okay, sie hört nicht zu, weil sie andere Dinge interessiert. Das war ein bisschen arg Holz am Rick, das stimmt. Was ich interessant finde, dass du diese Gameplay-Sequenzen so frustrierend fandst. Ich fand die auch frustrierend, aber auf die gute Art und Weise, denn mich haben die gestresst. Ich fand das sehr anstrengend, denn man muss ja durch diese Schulgebäude und dann kommen diese Bullies, die da durch solche schemenhaften Wesen gezeigt werden und die laufen auf dich zu. Du musst die dann so, auch wieder größte Anzeichen Anzeichen, Führungsanzeichen. Wie heißt das denn?
Was wollte ich so sagen?
Führungsanzeichen. Nein,
wie heißt Führung, du sagst ganze Führungsanzeichen immer wieder.
Wie heißt das
denn? Anführungszeichen. Anführungszeichen.
Das tut mir sehr leid.
Das tut mir leid. Du hast anscheinend zu viel, warst vor eurem PC, hast zu viel geschrieben.
Na, Anführungszeichen, mein Gott. Also
das war gerade voll faszinierend. Du hast gerade 6-mal Führungsanzeichen
gesagt. Ich habe gemerkt, irgendwas ist falsch, aber ich habe nicht hingekriegt.
Voll gut.
Dieses Wort. Okay, also Anführungszeichen mit den größten Anführungszeichen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Also Gameplay-Sektion, schattenhafte Leute in Gameplay rennen auf dich zu.
Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, war, auch ohne diese Anführungszeichen, dass man denen dann ausweichen muss, weil wenn sie einen erwischen, dann wird man quasi Game Over und muss dann diesen Level neu beginnen oder diesen Abschnitt. Und das hat mich frustriert und angestrengt und das hat dann für mich diesen Effekt gehabt, dass das für mich eine belastende Situation war. Und das hat dann so ein bisschen gespiegelt, worum es ja in dem Spiel gerade geht. Das ist ein belastender Moment gerade für Kay, herauszufinden, wie es ihrem Bruder geht, das nochmal quasi rückblickend zu durchleben und sich vorzustellen, ja krass, okay, das war scheinbar so für ihn und das ist kein schöner Moment für sie. Und der wird eingefangen, so habe ich das empfunden, durch diese Gameplay-Sequenz. Und das hat dann funktioniert und als sich das dann kulminiert zu diesem Höhepunkt, ganz schönes, wunderschönes Bild finde ich, in der Turnhalle, wo dann in der Mitte der Turnhalle diese Schattenwesen herumstehen und auf irgendwas einprügeln und dann sitzt diese Krähe in der Ecke der Turnhalle und guckt, glaube ich, sogar durch ein Loch in der Turnhalle, ganz riesengroß, von außen rein und beobachtet das ganz neu. Und hat auch so diese ruckartigen Bewegungen, wie Vögel halt so gucken, wenn sie sich umschauen. Und das war ein ganz, finde ich, einprägsames Bild, wo ich dachte, krass, oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist so krass, das war so ein richtiger Höhepunkt, spielmechanisch völlig lapidar und auch nicht interessant, aber die Kombination aus, das ist gerade ein bisschen frustrierend, aber auch dramatisch irgendwie und mein Bruder guckt mir jetzt gerade zu, wie ich versuche, diesen Konflikt zu verarbeiten und zu lösen, das hat mich gekriegt. Also das war echt so, aber ich muss auch vielleicht merkwürdig an der Stelle auch sagen, ich bin auch, also grundsätzlich schon ein sehr emotionaler Mensch, aber wenn dann sowas passiert, wenn die Bilder noch so schön sind und das hat mich total so, da war ich sehr gefesselt.
Also, aber da bin ich auch voll bei dir, diese Bildsprache fand ich ja auch echt toll, das Zusammenspiel von dem kleinen Menschen, die da agieren oder den Schattenwesen von Menschen, die da agieren, diesem großen Monster, aber dieses große Monster ist viel ängstlicher und schwächer als diese kleinen Schattenwesen und du selbst als Kay, das fand ich auch alles, also sehr, sehr cool. Ich glaube, da war das Problem einfach, dass es für mich, mir haben offensichtlich diese Dialoge noch so, also mir haben die das versaut. Mir haben sie davon abgehalten, mich darauf einzulassen, weil es mich immer rausgezogen hat. Weil ich immer das Gefühl hatte, mir wird das so vor der Nase gehalten, was ich lieben kann. Meine Liebe zu dem Spiel ist immer kurz, wie so eine Karotte, die an so einem Stick an deiner Stirn geklebt ist. Ich bin kurz davor, es zu erreichen, aber dann sagt irgendwie Kay, they are hitting my brother. That's really mean of them and I feel bad about it. Und dann denke ich mir so, ich weiß.
Ja, das stimmt. Da merkt man wieder, wie schön es ist, wenn man viel mit Bildern arbeitet, weil man da so viel reininterpretieren kann und man da einen eigenen Zugang finden kann. Aber in dem Moment, wenn jemand spricht, kann man ganz viel kaputt machen. Und in der Szene ist es mir auch immer wieder so, wie ich ja gesagt habe, aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, so redet man doch nicht. Also das ist ein bisschen, das holt mich wieder raus. In anderen Szenen vielleicht, ja. Bei anderen Gegnern, sage ich mal, bei anderen Bossen oder bei anderen Monstern, da, wo gesprochen wurde, da dachte ich mir, mein Gott, die treffen so genau den Nagel für mich auf den Kopf, was die da gerade sagen. Das war einfach so, ach, das ist schön, das war schön.
Wollen wir nochmal dazu kommen? Denn ich würde auch sagen, dass diese Bruder-Sektion für mich auch die schwächste Sektion des Spiels war. Was ein bisschen schade ist, weil sie halt so die erste große Sektion des Spiels ist nach dem Tutorial oder nach der Einführung, wo du erstmal ein bisschen Kay kennenlernst. Ich fand auch danach die Sektion genau, also das war für mich auch so die schwächste Sektion des Spiels. Vor allen Dingen personifiziert durch diesen Dialog, den du auch benannt hast mit, vielleicht ist es einfach besser, wenn ich sterbe. Ja, haha, okay, das war einfach ein bisschen zu viel. Aber dann lass uns doch vielleicht mal zu den Punkten kommen, wo du halt sagst, da hat es dich dann so mitbekommen, wie du gerade beschrieben hast.
Vielleicht ganz direkt schon zu Spielbeginn eine Sache, die ich meine, da würde ich gerne mal wissen, wie du das gefunden hast. Und zwar einer der ersten Sätze, die man in dieser Spielwelt überhaupt hört, ist der Monolog oder die Ansprache eines der Monster, die einen relativ lange begleiten. Ein Monster, das in dem Wasser rumschwimmt. Und das sagt, das beschimpft Kay und sagt quasi, du bist nichts, zu nichts zu gebrauchen, du bist nutzlos und du bist einfach ein Stück Elend, also so auf die Art und Weise. Wiederholt quasi so ein bisschen diesen inneren Monolog, den Kay offenbar hat. Und ich persönlich habe das als was sehr Tolles empfunden, als was sehr Einprägsames und Eindrückliches, weil ich es wenig habe in solchen Spielen, dass mal solche Dinge ganz offen genauso benannt werden, wie vielleicht manche Menschen diesen inneren Monolog haben. Ich habe auch schon von manchen Menschen gehört, die gesagt haben, das ist ein bisschen Klischee, also so ein bisschen so, ja, mein Gott, da geht es halt scheinbar jemandem schlecht und deswegen ist der innere Monolog, ey, du bist so nutzlos und du bist so total abgefuckt. Aber es ist ein Klischee, aber eben auch ein Klischee, das mindestens eineinhalb Beine in der Realität hat, weil das ist der innere Monolog, den viele Menschen in unterschiedlichen Situationen haben. Und das mal in einem Spiel so deutlich ausgesprochen zu hören und mal genau zu hören, okay, damit wird Kay die ganze Zeit konfrontiert, das fand ich total so, da war ich direkt, okay, das Spiel wird interessant. Mhm. Das war ein guter Auftakt für mich.
Das war tatsächlich die Stelle, wo ich das erste Mal das Spiel beendet habe, ganz am Anfang, um die Sprache auf Deutsch zu stellen. Um dann zu merken, es hat keine deutsche Sprachausgabe, weil das war der Moment, wo, also ich dachte es mir schon vorher, aber das war der Moment, wo ich mir so richtig dachte, das hat eine deutsche Muttersprache auf Englisch geschrieben, weil es wirkte für mich so wirklich wie, also das wirkte für mich, nichts von dem wirkte für mich natürlich. Und das finde ich halt so wichtig daran. Weil wenn du, das ist ja eine wirklich eine, das ist ja einfach eine Metapher, die zeigen soll, was in ihrem Kopf vorgeht, wie sie das denkt. Dann hast du aber gleichzeitig englische Sätze, die dort gesagt werden von diesem Monster, aber auf eine Art, gar nicht, also es ist nie falsch. Es ist auch jetzt nie, nicht groß anders, als ich Englisch reden würde. Ich bin ja auch kein Muttersprachler. Ich könnte es nicht besser, das will ich auch ganz klar machen. Aber es ist nicht so, wie ich Englisch erlebe, wenn ich Leute auf Englisch reden höre, sondern es war immer mit so einem Schleier lag da drauf von, so glauben Deutsche, dass Amerikaner denken und reden würden. Das wirkte nie so richtig natürlich. Ich habe jetzt leider kein genaues Zitat da im Kopf, aber es war immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, da überlegt jemand, wie ein Amerikaner oder ein Engländer auf Englisch überlegen, denken würde. Und ich glaube, da hätte das Spiel ganz viel gewonnen, wenn es auf Deutsch synchronisiert worden wäre und die deutsche Autorin auf Deutsch ihre Gedanken hätte wiedergegeben. Weil ich so ganz das Gefühl hatte, hier habe ich eine Übersetzung von Gedanken, die eine Amateurin einspricht, die keine Synchronsprecherin ist. Und das war für mich das größte Problem. Das hat für mich diese natürliche Effektivität, weil ich auch, also ich habe selbst das Glück, ich bin von diesem Problem nicht betroffen. Ich habe noch nie unter Depressionen gelitten. Ich habe sehr eng mit Leuten in Kontakt gestanden und sehr enge Beziehungen geführt mit Leuten, die unter diesem Problem litten. Deswegen glaube ich, ein bisschen Erfahrung gesammelt zu haben und ein bisschen auch darüber zu wissen und gelernt zu haben. Aber es ist natürlich was sehr anderes, als es selbst zu spüren. Und deswegen bin ich halt immer ein bisschen darauf angewiesen in diesen Spielen, weil ich dann nicht auf meine unmittelbare eigenen Erfahrungen und Gedanken zurückgreifen kann, muss ich dann darauf zurückgreifen, was das Spiel mir gibt. Und in dem Moment habe ich gedacht, das klingt nicht wie echte Gedanken, sondern das klingt wie die Übersetzung echter Gedanken.
Spannend. Also, ich habe das, wie gesagt, als was sehr Spannendes wahrgenommen, auch gerade wegen der Art und Weise, wie sie kommuniziert werden. Also auch die Tatsache, dass es so, ja, also wie du sagst, diese Wirkung hat, von da wurde was übersetzt oder so. Ich hätte auch grundsätzlich gerne das Spiel auf Deutsch gespielt, einfach so, warum auch nicht? Ich meine, das ist ein deutsches Entwicklerteam, wir hätten vielleicht auch die Entwickler selber was vertonen können, keine Ahnung, warum nicht? Aber ich habe sehr genossen mit diesem Englischen, aber mit starkem deutschen Akzent, denn das hat für mich gerade auch diese Sequenzen, solche Sequenzen, sehr menschlich gemacht. Das hatte auf mich diesen Effekt von, wenn das jetzt ein englischer Muttersprachler gesprochen hätte, dann wäre das zu perfekt gewesen für diese Geschichte, die erzählt wird, zu lupenrein, ohne Ecken und Kanten. Und das hätte mich bei solchen persönlichen Geschichten, glaube ich, irritiert und rausgeholt. Und dadurch, dass das so gebrochen war, war das so, es erzählt mir gerade wirklich ein Mensch.
Also ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe, was du sagst. Es gibt einen Film von Clint Eastwood. das hat einen Sinn. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Aber vor ein paar Jahren, das ist schon viele Jahre her, vielleicht auch schon so ein knappes Jahrzehnt, da wurde ein Zug überfallen von einem Terroristen, der diesen Zug unter seine Kontrolle bringen wollte und Leute umbringen wollte. Und in diesem Zug saßen drei Mitglieder des US-Militärs, einfach in Zivilklamotten, und haben dann diesen Entführer überwältigt. Ich glaube, es war sogar in Deutschland vielleicht oder irgendwo in Europa. Und haben ihn überwältigt. Und Clint Eastwood dachte sich, da mache ich einen Film draus. Und um das echter wirken zu lassen, lasse ich die drei Soldaten, die diesen Typen überführt haben, in dem Film von den drei Soldaten spielen. Die haben sich selbst in diesem Hollywood-Film gespielt. Und das sollte, weil natürlich, die haben das selbst gespielt, dadurch wirkt es natürlich dann echter. Und der Film hat überhaupt gar nicht funktioniert deswegen, weil diese Leute keine Schauspieler waren. Und obwohl sie selbst erlebt haben und selbst genau wissen, wie sie reagiert haben, nichts von dem, was sie machten, irgendwie echt wirkt. Sondern alles wirkte geschauspielert und wie sie geredet haben, wirkte nicht echt. Weil sie ja trotzdem in einem Film waren. Und genau das Gefühl habe ich bei diesem Spiel, dass Leute, dass hier Betroffene selbst, oder man weiß ja nicht genau, wie sie dann diese Probleme wirklich selbst hatten, aber dass in irgendeiner Weise Leute, die selbst geschrieben haben, es selbst einsprechen, weil auf den ersten Gedanken wäre ja, dadurch muss es ja echter wirken, weil sie ja selbst die Leute waren, die das alles zu Papier gebracht haben. Aber weil sie selbst kein schauspielerisches Talent besitzen, und das meine ich überhaupt gar nicht böse, ich möchte hier keinerlei Animositäten irgendwie streuen, das will ich ganz deutlich sagen, ich habe keine negativen Gefühle gegenüber den Verantwortlichen, aber es wirkt für mich so, als ob da kein besonders großes schauspielerisches Talent hintersteckt, sodass dann, obwohl das die echten Leute sind, sie das für mich weniger echt rüberbringen konnten, als Leute, die es nicht echt spürten, aber dafür das Schauspielertalent besitzen, das für mich echt wirken zu lassen. Ergibt das Sinn, was ich versuche zu sagen?
Ja, das ergibt total Sinn. Ich habe gerade überlegt, inwieweit das auf mich zutrifft. Ich finde es auch ganz spannend mit diesem Filmbeispiel. Das hatte ich auch so gar nicht gekannt. Ja. Aber wie gesagt, für mich hat das gut funktioniert. Es gibt ja auch eine offizielle Begründung, warum es so synchronisiert wurde.
Das kenne ich gar nicht.
Die Cornelia Gebhardt hat gesagt, das war eine ganz, also das ist jetzt nur, was sie gesagt hat. Wie wahr das ist natürlich wieder eine andere Sache, aber die offizielle Aussage ist, das wurde absichtlich so gemacht, um den Menschen dort draußen zu zeigen, wie Deutsche klingen, die Englisch sprechen, weil sie hat immer gestört, dass wenn Deutsche in Filmen oder in Spielen Englisch sprechen, dann klingt das nach Nazi-Deutsch, nach diesem Hans, hol mir, also weißt du, so.
Aber das klingt doch voll nach Nazi-Deutsch, was die sprechen.
Finde ich gar nicht. Also das ist so auf jeden Fall die offizielle Begründung, damit kann man jetzt machen, was man möchte, aber das ist die Überlegung. Also erstens bewusste Entscheidung, zweitens offenbar hätte es Budget gegeben, aber man wollte das nicht. Und drittens, wir wollen ein anderes Bild von sprechenden Deutschen quasi vermitteln. Das ist nur so die offizielle Begründung, was man damit macht.
Okay. Ja, Nazi-Deutsch ist es tatsächlich nicht. Nee. Es ist so ein Zwischending, weil ich finde halt, es macht halt schon sehr dieses, ist es real? Also dieses The zu einem The, das passiert schon des Öfteren. Aber es, vor allen Dingen, mein Problem ist halt dadurch, dass halt immer wieder die Betonung nicht korrekt, also korrekt in Anführungszeichen ist. Dass du immer wieder merkst, dass da kein Muttersprachler spricht, aber jetzt nicht einfach nur, weil ich mir denke, ich muss es neu sortieren. Weil die Prämisse verstehe ich eigentlich voll. Es spielt ja in Berlin, ne? Oder es spielt nicht offensichtlich in Berlin, du siehst nicht der Straßenzug in Berlin, aber die Straßenzüge haben deutsche Schilder und die Läden haben deutsche Namen. Du merkst offensichtlich, dass es in Deutschland spielen soll. Gleichzeitig heißt aber der Hauptcharakter Kay und auch der Bruder hat einen sehr amerikanischen Namen, wenn ich mich recht erinnere. Und sie reden dann Englisch, das aber offensichtlich versuchen soll, möglichst nah am echten Englisch zu sein und nicht so wirken soll, als ob es in Deutschland spielt. Sodass für mich sich da ganz viele Sachen miteinander in Konflikt stehen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass hier Berliner miteinander reden, sondern ich hatte das Gefühl, hier reden Amerikaner oder Engländer oder in irgendeiner Weise englische Muttersprachler miteinander, die aber von Deutschen zufällig synchronisiert würden. Gibt das Sinn? Es hat für mich nicht dazu gesorgt, dass ich hier das Gefühl hatte, ich bin mehr in der Welt drin, ich bin noch mehr in Deutschland. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Das hat gerade A Plague Tale Innocence hat das wunderbar gemacht, durch das Französische oder auch in englischer Ausgabe durch die französischen Akzente, dich mehr in der Welt zu verankern, das fand ich eigentlich super, sondern ich hatte das Gefühl, sie versuchen halt, das ergibt dann Sinn, wenn du das mit der Prämisse sagst, sie wollten ein bisschen wegkommen, sie wollten, dass das Deutsche nicht so klingt, wie das in den Nazi-Deutsch immer ist, dass das vielleicht versucht wurde, aber das dann auf eine andere Art Probleme machte, weil halt einfach das Muttersprachlerische nicht da war und dann stattdessen die Betonung oft irgendwie an einem falschen Punkt stattfand.
Ja, ich glaube, dass dieses Spiel halt grundsätzlich natürlich keine deutsche Geschichte erzählen will oder eine Geschichte, die von konkreten Personen aus Deutschland erlebt wurde, sondern ich glaube, die Geschichte ist so gemacht und so geschrieben, dass sie möglichst übertragbar ist auf alle möglichen Leute. Deswegen sind auch die Namen so ein bisschen, also fand ich auch komisch, dass die jetzt Kay heißen. Aber
warum sind dann die Schilder deutsch und der Laden?
Genau, und dazu komme ich gleich. Also ich glaube, grundsätzlich soll die Geschichte so übertragbar wie möglich auf alle Menschen sein, denn auch der Entwicklungsprozess weist darauf hin, hat auch die Gebhardt in einem Interview mal gesagt, dass die Geschichten, die dort erzählt werden, sind ein Konglomerat der Erfahrungen des gesamten Entwicklerteams. Also da sind ganz viele Geschichten. Es ist nicht nur ein Spiel über oder von Cornelia Gebhardt, sondern ganz viele Geschichten auch inspiriert vom Entwicklerteam, um so ein Konglomerat, eine Summe an Erfahrungen darzustellen, in denen sich viele Menschen wiederfinden können. Und deswegen glaube ich, dass da so eine gewisse Anonymisierung dann versucht wurde, um vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, reinzukommen. Und diese deutschen Sprenkerle, oh Gott.
Das ist das deutscheste Wort, glaube ich, was hier erfunden wurde, was wunderbar gerade passt.
Also diese deutschen Einschläge, ich glaube, das sind dann das sind so dann die Momente, wo eben vor allem von der Cornelia Gebhardt dann dieser Wunsch rauskommt, eben auch biografisch zu sein. Also so, sie in Berlin hat sich ja viel in ihrer Lebensgeschichte abgespielt und da sind ganz unmissverständlich auch nicht nur Deutschland, sondern konkret Berlin Gebäude, wie die Turnhalle, die immer wieder auftaucht, dieser brutalistische Bau, den erkennt man einfach, wenn man in Berlin unterwegs ist. Oder die einzelnen Bahnstationen, die sehen aus wie hier in Ostberlin, die U-Bahn-Station oder die Straßenbahn-Station. Und ich glaube, das sind dann die Einsprenker, die Einschläge, die diese Verweise sind auf, es ist eine doch persönlichere Geschichte und eine individualisiertere Geschichte, als man zunächst glaubt. Aber was du dann beschreibst, das Ergebnis davon, das finde ich eigentlich auch, es beißt sich. Also man denkt erst, also es fühlt sich so in schlechtesten Momenten nach nichts Halbes, nichts Ganzes an. Irgendwie autobiografisch, aber gleichzeitig doch so komisch anonym und auf Englisch mit anonymen Namen und so weiter. Finde ich auch. Also es beißt sich in den schlechtesten Momenten. In den schönsten Momenten ist es eine Geschichte, mit der ich extrem viel persönlich anfangen konnte. Mhm. Gerade durch diese nicht perfekte Synchronisierung, weil es eben mir so einen Zugang gegeben hat. So dieses so, das sind echte Menschen, die gerade sprechen. Aber ich kann super verstehen.
Ist das dann vielleicht eine Abstrahierung, die da bei dir auch stattfand, dass du das quasi das Spiel weniger, und das ist jetzt keine Behauptung, das ist wirklich eine Frage an dich, dass du das Spiel wirklich vielleicht dann, also wenn du sagst, ich sehe, dass da echte Menschen dran gearbeitet haben, dass du das Spiel jetzt quasi nicht auf der ersten Ebene dann in diesem Moment genossen hast oder irgendwie wertgeschätzt hast, was auch irgendwie immer man das Wort jetzt nennen möchte, dass du einfach sagst, dieses Spiel ist gerade einfach überzeugend und echt und cool und immersiv, sondern es hat auf der zweiten Ebene dahinter, dass es dir das Wissen mitgegeben hat, da stecken wirklich Leute hinter, die es die das wirklich gefühlt haben und dadurch gewinnst du dann die Wertschätzung, die dann auf die erste Ebene wieder übergreift und wodurch du dann die erste Ebene vielleicht mehr wertschätzen kannst, obwohl die vielleicht jetzt sich vielleicht ein bisschen beißen mag?
Ich glaube, also wäre denkbar, aber ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wenn du das gesagt hast, ich glaube, bei mir haben beide Ebenen funktioniert. Mhm. Also sowohl das, oh, es ist wunderschön zu wissen, dass da so viel Persönliches reingeflossen ist und auch die Geschichten gespeist sind aus diesen persönlichen Erfahrungen, das war der eine Gedanke natürlich, aber ich habe auch ganz, ganz deutlich gemerkt, dass mir das Spiel ganz viel Grundlage gibt, selber nachzudenken und selber Dinge zu reflektieren, unabhängig davon, ob die Geschichte völlig ausgedacht ist oder nicht. Mhm. Also auf beiden Ebenen bei mir quasi Volltreffer in der Hinsicht. Cool. Aber bei dir war es, glaube ich, nicht so, ne? Also ist bei dir das auch so gewesen? Oder?
Also bei mir war immer die Wertschätzung da. Mhm. Die war wirklich immer da und ich habe mich auch sehr auf das Spiel gefreut, einfach weil ich es super mutig finde. Weil es sollte nicht mutig sein. Ne? Also guck dir Filme an, guck dir Musik an. In anderen Medienformen ist es völlig normal und alltäglich, dass die kreativ Schaffenden ihr Innerstes da nach außen kehren. Natürlich jetzt nicht unbedingt, also in der Popmusik, wo dann andere Leute einen Text schreiben, aber es ist jetzt nichts, wo Leute sagen, wow, da war jemand autobiografisch oder so. Das ist jetzt nichts Überraschendes oder Neues. Im Videospiel ist es dann doch oftmals ein Auszeichnungsmerkmal noch, dass man da irgendwie aufhorcht, denkt, okay, da ist irgendwas passiert, da traut sich jemand noch was. Und deswegen, das finde ich großartig, aber in dieser ersten Ebene, wenn ich das Spiel unabhängig seiner Intention nicht bewerten will, weil bewerten will ich es nicht, aber irgendwie analysieren möchte, wie gut es mich gepackt hat oder ergriffen hat, da hat es halt dann tatsächlich gar nicht funktioniert, nein, sondern bei mir funktioniert es dann nur auf der zweiten Ebene, wo ich sage, ich finde es super cool, dass sie es gemacht haben und ich will, dass Leute sich das Spiel kaufen und ich sehe, dass das Leuten mega hilft und irgendwie sogar neue irgendwie Gedanken in den Kopf spülen lässt, wie man damit umgehen kann. Das finde ich alles großartig. Aber vielleicht auch mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ging das so gar nicht d'accord, weil ich mich dann wirklich so gefühlt habe, als ob ich halt im Kindergarten sitze. Ich habe mich so ein bisschen fast schon belehrt gefühlt immer mal wieder. Vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht echt ist. Vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, dass durch die Dialoge ich halt diesen direkten Verknüpfungspunkt nicht hatte und das nicht so Gefühl hatte, okay, da bin ich gerade drin, sondern ich hatte immer das Gefühl, wir zeigen euch jetzt mal, was Depression ist, anhand des übertriebensten Beispiels, das uns einfällt. Während es dann aber gleichzeitig auch deep sein möchte. Mhm. Und da hat es dann bei mir vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber, und da muss ich mal kurz einen kleinen Cut machen, weil es gab auch Punkte, wo ich fand, okay, hier macht es das Spiel super. Und vielleicht nicht super, aber deutlich besser als am Anfang des Spiels. Und das war, finde ich, durch im letzten Drittel, wenn man beim Wolf ankommt. Da hatte ich das Gefühl, okay, hier wird es vielleicht tatsächlich autobiografisch. Und ich weiß es nicht. Ich möchte nichts über die Intention sagen, weil ich Cornelia Gebhardt nicht kenne. Deswegen über Intention reden ist immer so ein bisschen wofür. so ein bisschen kritisch. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, hier bin ich tatsächlich bei den persönlichen Erfahrungen angekommen. Während die ersten zwei Spiele für mich wirkten wie, ich habe gehört, wie das für andere Leute ist. Und deswegen stelle ich das mal so dar, wie ich denke, dass man das darstellen sollte. Hattest du irgendwie eine Erfahrung? Kannst du das verstehen? Oder hattest du eine ganz andere Erfahrung vielleicht?
Wie hattest du denn gemerkt, also woher kam der Gedanke so, ah okay, das ist jetzt eine ausgesprochen persönliche oder vielleicht autobiografische Episode?
Es wirkte für mich echt. Es wirkte für mich wie jemand, der die Erfahrung machte und Sachen aufschrieb, die ich wiedererkannte. Wo, und ich glaube, da ist so, wird es dann so wichtig, wie deine persönlichen Erfahrungen sind. Mhm. Da war das erste Mal, wo ich dachte, ah, okay, das wirkt so, als ob in der echten Welt Leute so Gedanken haben und so miteinander interagieren. Und das weiß ich sogar selbst, dass Leute so miteinander interagieren. Während ich in den ersten beiden Teilen immer dachte, das ist eine abstrakte Darstellung davon, wie das sein könnte in der Final Fantasy-Variante dieser Gedanken. So ein JRPG. JRPGs machen ja immer, wir haben eine Emotion und dann drehen wir die auf, machen die nicht immer, aber ist ein Klischee, drehen es auf 12 und dann hast du eine Zwischensequenz daraus. Und ich hatte das Gefühl, dass in den ersten beiden Sektionen das gemacht wird, während ich in der dritten Sektion das Gefühl hatte, das sind einfach die Gedanken, die so ein Mensch da hat.
Ja, ich glaube, super wichtig, wie man das Spiel bewertet und empfindet und wahrnimmt, ist, glaube ich, wirklich, wie viel man mit den Geschichten anfangen kann. Und ich würde mich zum Beispiel diesem Urteil voll anschließen, was diese Geschichte, die erste mit dem Bruder angeht, kam mir auch abgedreht vor, komisch, fast schon surreal, kitschig. Aber ich kann mir vorstellen, es liegt auch daran, weil ich null Bezug dazu habe und deswegen so weit das weg ist von meinen Erlebnissen, dass ich gar nicht das zuordnen kann und mir nur denke, naja, also reden so wirklich Leute. Aber schon die zweite Geschichte, die für dich scheinbar auch so ähnlich war wie diese Brudergeschichte, da geht es um die Eltern und deren Beziehung und dass der Mann, das ist so ein bisschen, das kommt dann so raus, dass der Mann immer viel zurückstecken muss und das bereut und dann verbittert ist. Und die Mutter ist gleichzeitig, die ist so eine Kontrollfreak-Frau und die ist aber auch super unglücklich. Und das war so nah an Dingen, die ich selber kenne, natürlich nicht eins zu eins, aber Dinge, die ich wiedererkannt habe, wo ich mir dachte, mein Gott, ich habe das noch nie in einem Spiel so offen gesehen und so, also so auch ganz ohne Filter gezeigt bekommen und da habe ich dieses Holzhammer dann sehr appreciated, weil es eben so ohne Symbolismus war, wie rede ich denn, ohne
Symbole. Ich mag das sehr, das machen wir auch sehr, das ist gut, dass wir nicht die einzigen Opfer sind, die das für dich machen. So. Gerade appreciaten ist so ein Wort, im Deutschwort ist wertschätzen, das ist nicht kürzer oder
Nee, das ist einfach nur... Es ist einfach nur,
aber wir machen
auch,
das auch.
Ich sitze auch mittlerweile in der Sonne so ein bisschen.
Du kannst die Form gerne zuziehen.
Weil Leute, die mich nicht vor Augen haben, Hauttyp 1, Sonnenbrand nach 2 Minuten.
Ja, dann zieh die Form
genau.
Noch zu. Warte. Weil das wollen wir doch nicht.
Oh, so, genau. Und was ich sagen wollte,
besser?
Genau. Ja, viel besser. Ich, deutsche Worte wertschätzen,
Symbol. Wertschätzen Nazi-Hitler.
Nein,
so, Autobahn.
Genau. Also, was ich sagen wollte, diese Geschichte hat halt super funktioniert mit den Eltern alleine schon, weil ich eben da unheimlich viele Anknüpfungspunkte hatte und mir dachte, fantastisch, einfach bestes Spiel der Welt. Ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine.
Ja.
Aber so, das war so, so toll. Und dann diese Geschichte mit dem Wolf, die hat mich auch nochmal voll gekriegt, auch genau wie bei dir dann. Auch genau derselbe Grund wieder, super nah an meiner Lebenssituation, auch nicht natürlich nicht 1:1, aber so viele Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist nicht nur super nah an dem dran, was ich gerade irgendwie erlebe, sondern jetzt will ich auch echt wissen, wie geht denn Kay damit um und kann ich daraus was lernen? Also ich war richtig neugierig und das Schöne war, an der Geschichte mit dem Wolf und an der Geschichte auch mit den Eltern, im Gegensatz zu der Brudergeschichte, dass zunächst Kay scheitert. Also die Art und Weise, wie sie versucht, die Probleme zu lösen, ist nicht der richtige Weg für die Beteiligten. Kay versucht in beiden Fällen erstmal die klaren Sachen zu gehen. Also bei den Eltern sagt sie, ey, ihr müsst euch nur zusammensetzen und miteinander reden, dann kriegt ihr das schon hin.
Ja,
und bei dem Freund sagt sie, ey, was ist denn los? Ich möchte auf dich zugehen, ich möchte bei dir sein, ich möchte dich gar nicht mehr aus den Augen lassen und dann wird es dir schon besser gehen. Und in beiden Fällen, schon wieder Gänsehaut, und in beiden Fällen wird klar, das ist nicht der richtige Weg für die Beteiligten. Und Kay handelt auf eine gewisse Art und Weise egoistisch, weil sie möchte...
Ich löse das Problem.
Genau, ich löse das Problem, aber ich möchte es auch so lösen, wie es für mich richtig vorkommt. Und das sind Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so gut. Weil ich habe das noch nicht oft in Spielen gehabt. Vor allem, ich interessiere mich ja schon seit Jahren dafür, Spiele, die sich mit Mental Health-Themen irgendwie auseinandersetzen. Und da sieht man ganz, ganz oft, dass die Werke stark autobiografisch geprägt sind, vor allem Indie-Spiele, vor allem kleinere Spiele, und die stellen das Leiden in den Vordergrund. Da geht es ganz oft, auch viele Spielmechaniken drehen sich darum, zu inszenieren und zu zeigen, wie Betroffene sich fühlen. Fast schon wie so ein Spiel, dass du Unbetroffenen in die Hand drückst und sagst, guck mal, so geht's mir. So wirkt das. Und das hat eine völlige Daseinsberechtigung, klar, allein schon, weil das für die Künstler und Künstlerinnen auch schon befreiend ist, sowas mal in ein Spiel zu packen. Aber für mich als dann Betroffener spiele ich sowas und denke mir dann so, okay, cool, das kenne ich alles, aber helf mir doch jetzt, also hilf mir doch, also wie komme ich da jetzt raus? Und das erwarte ich natürlich nicht von dem Spiel, aber das bleibt dann oft bei dem Inszenieren des Leidens. Und Sea of Solitude, was ich daran so geschätzt habe, war, es zeigt erst das Problem, es zeigt, wie Kay scheitert, aber am Ende gibt es einen Weg, der Kay geholfen hat, wo so ein bisschen die Hand zum Spieler ausgestreckt wird und gesagt wird, vielleicht bringt dir das ja auch was. Probier das doch mal so anders zu sehen. Und das war ein ganz schöner Moment, den ich ganz selten habe bei solchen Spielen. Mhm. Das habe ich sehr, sehr wertgeschätzt. Und das war schön. Das hat mir Spaß gemacht.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ich fand die Lösungsansätze dann, waren vielleicht ein bisschen für mich zu simpel und zu offensichtlich. Aber das ist vielleicht auch wieder etwas, weil ich nicht selbst betroffen bin. Ne? Dadurch, dass ich eine abstrakte Ebene dazwischen habe, wo ich selbst dann fast schon analytisch sitzen kann, so, ja, mach doch einfach das. Ist doch, mach das doch einfach. Das blendet natürlich sämtliche Gefühle und Emotionen dabei aus, die dich davon abhalten, die rationalste, in Anführungszeichen, Entscheidung zu treffen. Ganz davon abgesehen, dass rationale Entscheidungen nicht immer die besten sind. Aber bei diesen beiden Sachen dachte ich mir so, ja, natürlich machst du dann jetzt mal das. Und ich glaube, da kommen dann die Erfahrungen werden so wichtig. Weil dadurch, dass ich bei der Wolf-Geschichte selber ähnliche Erfahrungen gemacht habe, natürlich erneut wieder nicht exakt das, aber wo ich zumindest auch das wiedererkannt habe, habe ich mich dann auch selbst da mehr einbezogen gefühlt, hatte mich sehr emotional, war mehr emotional dabei. Nie so richtig, weil ich nie über die Ebene der Synchronsprache und des Writings hinweggekommen bin. Das ist tatsächlich so, also weil halt jedes Mal, wenn Kay den Mund aufgemacht hat, muss ich durchatmen.
Oh je, krass.
Wirklich, weil ich denke immer so, das klingt, das ist so schlecht. Nee, nicht schlecht, das klingt so negativ. Es
stört dich.
Es hat mich gestört. Ja. Aber trotzdem konnte ich es dann richtig wertschätzen, auch wenn ich es nicht so lieben konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Und wo ich halt glaube, also woran ich das so erkenne, wie wichtig da die eigenen Erfahrungen sind, ist, wenn ich das so mit Hellblade vergleiche. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Spiel, was bei dir, ja, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht so krass funktioniert hat. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Da muss ich mich mal ehrlich gesagt kurz zurückerinnern. Also,
weil ich glaube, du hattest einen GameStar-Test geschrieben und der war so.
Ich hatte auf gar keinen Fall den GameStar-Test geschrieben. Okay. Nee, das war, glaube ich, Elena Schulz, glaube ich.
Hast du irgendwo einen Test noch für geschrieben?
Nee,
okay, dann vertausche ich dich. Dann vertausche ich dich.
Aber ich kann ja kurz sagen, also ja. Hellblade habe ich lustigerweise gerade kürzlich wieder installiert, weil ich es mal wieder spielen wollte, hat mir, glaube ich, allein wegen des Settings halt fantastisch gefallen. Mhm. Ich meine, es geht hier um keltische Kriegerin und diese ganze Mythologie-Kram sah einfach fantastisch aus. Und ich glaube, ich habe das damals gespielt, vor allem mit diesem, mich interessiert dieser Geschichtskram sehr. Das war, glaube ich, meine erste Linse, lag aber auch in meiner Lebenssituation damals. Ich glaube, deswegen habe ich es auch neu installiert, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, würde ich es anders wahrnehmen. Ich glaube, ich muss das nochmal spielen. Damals konnte ich es auch nicht richtig genießen, weil alle Leute durchgedreht sind. Wenn du dich noch erinnern kannst, ey, das war ein ganz schlimmer.
Ich war einer davon hier.
Oh Mann, ich wollte gerade sagen, es ist gefährlich, ich weiß noch nicht, wie du da damals drauf warst. Aber dieses, was ich meine, ist dieser Arm da von ihr, der immer schwärzer wird, wenn sie stirbt. Und dann ist
ach so, die Geschichte.
Okay, du hast was anderes gemeint.
Okay.
Und dann war ja die Ansage so von den Entwicklern oder das Spiel sagt dann so, ja, und wenn du jetzt zu oft stirbst, dann Spiel Game Over und du musst komplett neu anfangen.
Und alle so, aber der Kapitalismus.
Genau, und alle so, oh, aber das ist doch voll unfair und Checkpoint-System und das ist doch voll gemein. Und dann gab es so Leute auf Reddit, die rausgefunden haben, so, ey, das stimmt gar nicht, ja. Die haben uns verarscht sogar, hieß es dann. Und dann dachte ich mir, Leute, das war doch so offensichtlich so ein geiles Stilmittel und ihr könnt damit nicht leben, dass die Entwickler mal sowas sich ausdenken. Und ich meine, am Ende kommt halt dann raus, es passiert halt nichts, wenn dieser Arm super schwarz wird. Aber das Stilmittel ist fantastisch,
finde ich. Das war so ein einzigartiges Aufeinandertreffen von objektivem Spielejournalismus, ja. Der Spiele bewertet anhand von Videospielwert, wie viele Stunden musst du Dinge wiederholen und Kunst. Und wo das so gar nicht, also wo so beide Welten so aufeinander krachten.
Stell dir mal vor, du machst dir Hellblade und die Meta-Wertungen sind super wichtig für dich, für deinen Publisher, was weiß ich. Und dann musst du überall Abwertungen kassieren, weil die Leute schreiben, ja, Permadeath droht in dem Story-Spiel, was für Blödsinn. Und dann, oh mein Gott. Aber ja, also das nur dazu. Aber was meintest du denn? Das
möchte ich kurz wissen. Ich nenne das, weil bei Hellblade, also ich kenne halt auch eine Handvoll Leute, die das wirklich nicht sehr mögen, wo das nicht funktioniert hat, wo das zu viel ist und zu übertrieben. Und ich hatte dieses Spiel gespielt und das kam dann kurz nach einer sehr intimen Erfahrung, nach einer Beziehung, wo ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und dieses Spiel hat mich halt zerstört. Also dieses Spiel habe ich halt in einem Ruck durchgespielt, aber musste zwischendurch mich davon musste kurz Augen zumachen, pausieren, aufstehen, denken, okay, du schaffst das. So. Und über kurz ein paar Liegestütze machen, also zwei, weil ich da nicht mehr kann, aber ein paar P groß geschrieben und dann weiterspielen, weil es wirklich so anstrengend war für mich. Aber das hat mich halt emotional mitgenommen, wie womöglich noch nie ein Spiel zuvor und seitdem auch kein Spiel mehr. Und war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen im Medium der Videospiele, die ich, glaube ich, je hatte. Und das finde ich halt so wahnsinnig faszinierend, weil das gibt mir dann so den Grund zu glauben, dass, oder doch den Grund zu glauben, dass bei diesen Spielen deine persönlichen Erfahrungen wichtiger sind als alles andere. Mhm. Die Spielmechanik, das Writing, alles ist natürlich wichtig, aber diese Spiele leben davon, wie sehr die mit dir connecten. Und das ist, und wie sie sehr mit dir connecten, ist einfach davon abhängig, wie deine Erfahrungen mit diesen Themen sind. Und diese Themen sind so unglaublich subjektiv und so unglaublich einzigartig für jede Person, der sie erlebt und welche Schlüsse er aus in seinem Privatleben daraus gezogen hat. Das ist, glaube ich, das Abstand der wichtigste Punkt ist, wie du sie wahrnimmst.
Ja, und deswegen bricht es mir immer bei solchen Spielen das Herz, wenn ich dann sehe, wie das vor allem, muss ich alleine so sagen, durch die deutsche Testerlandschaft dann gereicht wird, weil am Ende stehen dann Zahlen drunter, die halt null dem gerecht werden können, was in diesem Spiel, ich meine, das ist jetzt ein alter, also das ist jetzt nichts Neues, wenn ich jetzt sage, objektive Wertungen sind sowieso Blödsinn, aber wenn dann, selbst wenn die Autoren und Autorinnen sagen, ja, man betont ja die subjektive Erfahrung, am Ende steht eine Zahl drunter und die, unter die, und das wissen wir alle Menschen erstmal diskutieren, es geht immer um die Zahlen, Wertung zuerst.
Ja.
Und das suggeriert ja trotzdem, das Spiel ist eine 87 und du kannst das eben nicht so bewerten für, ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, hier mit André Peschke von The Pod, mit dem ich auch gepodcastet habe über dieses Spiel und er fand das Spiel nicht gut und ich glaube, wenn er eine Zahl drunter stellen würde, würde es, glaube ich, keine Ahnung, eine 70 oder so. Mhm. Wenn ich das machen würde, würde ich sagen, alle Awards, die ihr habt, so natürlich hat das Spiel Schwächen und mir hat es auch nicht immer Spaß gemacht, aber was es mir gegeben hat, das kann ich gar nicht ausdrücken mit Worten, weil so schön war. Und das sind so Beispiele, die dann wieder ganz offen zeigen, du kannst dann einfach nicht mehr unter solche Spiele eine Zahl setzen.
Aber ich will auch keine Du hast Hellblade getestet für die GamePro.
Nein, wirklich? Okay, sag mal, aber das überrascht mich.
Ich hatte es doch richtig
bekommen. Aber krass, dann sag mal, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, sag mal, was für eine Zahl da drunter steht.
Was für eine Zahl zur Wertung.
Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt.
Ich glaube halt, das war okay, aber jetzt nicht
sensationell. Ja, krass, okay, das habe ich völlig vergessen. Hat
GamePro gar keine Wertung?
Doch, eigentlich schon.
Ich sehe keine Wertung. Da ist noch ein GP-Logo.
Ja, vielleicht. Oh, ich kann aber auch, es kann auch sehr gut sein, dass ich damals, dass wir diskutiert haben und gesagt haben, keine Wertung.
Ich meine, es hat doch, ach doch, eine 84.
Okay.
84. Also doch ziemlich gut eigentlich.
Ja gut, wobei ich muss auch sagen, ohne da zu tief zu gehen, diese Wertung, da entscheidet nicht nur der Tester alleine, was da steht.
Ja, ja.
Das kann man sich ja denken, das ist in einem Ökosystem an Erwartungen und Meinungen und so. Aber genau, aber interessant, den Test muss ich lesen. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Ich habe es völlig vergessen.
Soll ich dir deine Meinung vorlesen, deinen Meinungskasten?
Gott, okay, mach das mal. Sag erstmal nochmal, von welchem Jahr ist das denn?
17 müsste das.
2017,
ich glaube, das ist 2017 rausgekommen.
Kurz nachgekündigt.
Rausgekommen ist es am 8.8.2017.
Okay,
also muss es irgendwo in dem Dienst rumgewesen sein.
Da war ich
nicht
mehr lange dann festangestellt. Aus eigener Entscheidung, bevor jetzt hier komische Geschichten rauskommen.
Hellblade hat es sich nicht einfach gemacht. Ich muss es nicht. Wenn es dir unangenehm ist,
Ich bin gespannt.
Als sogenanntes Triple-Indie-Projekt hatten die Entwickler bei weitem nicht so viel Budget wie vergleichbare Spielproduktionen zur Verfügung. Und ihre Vision, das finde ich so lustig, dass du gesagt hast, nein, um ihre Vision zu verwirklichen. Und die ist so einzigartig und so interessant, dass sie eigentlich nicht übersehen werden darf. Senua ist eine interessante Titelheldin, die uns angenehme 8 Stunden lang durch ein wendungsreiches Abenteuer führt. Zwar wird hier und da die klassische Einteilung in Rätselanlagen und Kämpfe für meinen Geschmack zu deutlich sichtbar und auch viele Levelareale sind eine Spur zu beliebig gestaltet, doch dafür begeistert mich Hellblade in seinen stärksten Momenten wie schon lange kein anderes Spiel mehr. Der Verzicht auf ein klassisches Benutzerinterface ist so simpel wie genial und macht die einfachsten Gameplay-Funktionen zu einer ganz neuen Herausforderung. Dazu kommen abwechslungsreiche und fordernde Bosskämpfe sowie eine dramatische, wenn gleich auch etwas verkropfte Hintergrundgeschichte und schon ist es fertig, das Spiel, das ich mit einem großen Daumen und einem kleinen Aber jederzeit weiterempfehlen würde. Also mein Gedanke, den ich hatte, war trotzdem falsch, dass dir das nicht so gut gefallen hätte.
Krass, das ist jetzt völlig interessant. Ja. Ich habe das ganz vergessen, als ich das getestet habe. Krass.
Vielleicht warst du es auch gar nicht und GamePro hat einfach gesagt, wir brauchen, das braucht mehr, also Leute müssen es mehr glauben. Ja. Schreibt doch Dom Schott davor.
Ja, genau. Nee, spannend. Okay, aber was ich da jetzt gehört habe, doch, das klingt nach
einer Meinung, die... Würde ich auch ziemlich zustimmen. Diese Wertungskästen brechen mir das Herz und kann der Tester nie was, das weiß ich. Ich habe selbst auf freier Redakteur gearbeitet. Halt in so einem Wertungskasten von Zenno, von Hellblade zu sehen, minus kein Wiederspielwert, bricht mir immer so ein bisschen das Herz. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, also ich habe diese Erfahrung ja auch selbst gemacht, da hat der Tester selbst keinerlei
Einfluss. Ja, das ist immer echt schwierig, vor allem, also ich kenne jetzt nur dieses Gamester-Game-Pro-Masken-Ding, da müssen halt dann immer eine gleiche, also die Sachen drinstehen müssen natürlich widerspiegeln, irgendwie die Note quasi, das heißt, du musst auch manchmal Negativ-Sachen finden, einfach nur um es reinzuschreiben und dann denkst du halt, ja okay, was nehme ich denn da jetzt so, das ist so eine Situation gewesen.
Ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel es war, aber es gab ein Spiel, das hatte halt eine Fantasiesprache. Ne? Und das passt da auch.
Heaven's Vault, ganz kürzlich vielleicht.
Das muss ich noch spielen, habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß nicht genau, was für ein Spiel das ein, zwei Jahre her, hatte eine Fantasiesprache, die auch wunderbar zu dem Setting passte und hatte auch einen Grund, warum die da war. Und da gab es einen Gamers Global Test, wo als Minuspunkt bei Ton war, keine deutsche Sprachausgabe. Und das fand ich so herrlich, das hat mir richtig viel Leben gegeben. Aber war so eine schöne Visualisierung, warum diese Wertungskästen vielleicht nicht immer die beste Idee sind.
Ich bin mir vor allem jetzt gerade nicht sicher, ob ich mir jetzt dieses längste Eigentor der Welt geschossen habe, erst mit meinem Monolog über Wertung und Rezeption, aber ich weiß es nicht.
Nee, überhaupt gar nicht. Also
selbst wenn, dann habe ich
es verdient. Du bist da ja einfach ein Auftragnehmer und also du entscheidest nicht darüber, ob du eine Wertung bekommst oder nicht. Das ist nicht deine Arbeit. Ich habe auch viele Wertungen vergeben an Spiele, wo ich dachte, da hätte ich ja gar keine Wertung vergeben können eigentlich, aber musst du halt machen. Also überhaupt gar nicht. Aber um doch mal den Dreh jetzt zu kriegen, ich habe Hellblade jetzt einfach nur genannt, um halt ne, zu diesem Glaube zu kommen, was die Prämisse hinter diesen Spielen ist, nämlich der Nutzer entscheidet ganz essentiell durch seine Erfahrungen darüber, wie gut dieses Spiel ist in seiner Erfahrung. Und Spielmechaniken oder Writing ist da vielleicht gar nicht so wichtig, glaube ich.
Ja, ein Beispiel, das mir da auch noch einfällt, ohne jetzt zu weit von SOS, was übrigens die schöne Abkürzung für Sea of Solitude ist, zu gehen. Days Gone, ein Open-World-Spiel mit Zombies.
Da hatten wir auch, das ist auch so eine interessante, da hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Ah, ja. Weiß nicht, auch das habe ich vergessen, aber das hat nichts zu bedeuten. Wer es nicht kennt, einfach Open-World-Spiel und so generisch, man sich es eigentlich nur vorstellen kann, Typ auf einem Motorbike fährt durch die Postapokalypse und bringt Zombies um und muss die Welt retten, keine Ahnung so. Und in diesem Spiel gibt es eine Kleinigkeit, die ich so genial und echt und fantastisch finde, worüber sich manche Menschen beschwert haben und andere gar keinen Gedanken darauf verschwendet haben. Und zwar die Hintergrundgeschichte von ihm, es ist auch kein Spoiler, von dem Hauptcharakter, dessen Namen ich auch schon vergessen habe. Der ist so
St. John, irgendwo. Deacon St. John?
Deacon, sehr gut, Deacon. Und der hat halt einfach vor der Postapokalypse wurde er von seiner Frau getrennt und vermisst die furchtbar. Und er ist halt so wütend, dass jetzt die Zombies überall sind. Und das macht ihn halt, das findet er halt scheiße so. Und immer, wenn er im Spiel auf ein Zombie-Nest trifft, wo quasi die Zombies besonders stark spawnen, dann fängt der an, vor allem in der englischen Sprachausgabe ist es ganz prägnant vertont, an mit sich selber zu sprechen. Und er wird dann so, man merkt richtig, da schleicht sich so eine Wut in seine Stimme und er fängt an, so richtig fahrig zu werden und er sagt so, oh, ich muss diese Nester kaputt machen. Und er fängt so richtig an, so wahnsinnig fast zu sprechen. Und ich finde das so fantastisch, weil wenn man mal, ich war noch nie in der Situation, dass ich Zombie-Nester irgendwie, also das ist klar, aber ich kann nachvollziehen, wenn man emotional so an einem Extrempunkt ist und so, und dann den und ich benutze dieses Wort nicht leichtfertig, aber in dem Fall passt es, den Trigger sieht, was einen in diese Extremsituation gebracht hat und mit dem man einen großen Verlust verbindet, dass dann so eine heftige, unkontrollierte Reaktion kommt, wie dieses Murmeln und diese Wut nach außen drücken, das ist so glaubwürdig und so echt dafür, für dieses Detail liebe ich dieses Spiel sehr und ich kenne so viele Menschen, die das entweder lächerlich finden oder gar nicht gemerkt haben und das ist auch so ein wunderschönes Beispiel, wie persönliche Erfahrungen so ein Spiel so viel besser machen können oder halt auch so viel schlechter.
Das finde ich sowieso faszinierend, du hast aber schon, ich weiß nicht, hast du ausführlich geschrieben über Days Gone oder habe ich es einfach aus deinem Twitter? Auf jeden Fall habe ich kenne deine Meinung zu Days Gone irgendwie auch aus dem Internet, aus irgendeiner, ich will dich jetzt nicht fragen, ob du mal einen Test geschrieben hast, weil offensichtlich ist das sowieso nicht so.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, ich habe das Spiel mitgeschrieben, ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, dass ich die Dialoge geschrieben habe. Who knows? Aber was ich halt so faszinierend finde, du bist halt nicht der typische Gamer. Ne? Du setzt jetzt, also wenn ich jetzt an den Gamer denke, dann denke ich jetzt nicht als erstes an dich. Und währenddessen ist Days Gone so das Gamers Game. So, wenn ein Gamer sagt, ich will ein cooles Spiel haben, dann KI analysiert seine Gehirnwellen und hat so keine künstlichen Ansprüche, dann kommt Days Gone dabei raus. Und wenn das dann zusammentrifft, dass du dann so völlig ja, anachronistische, unpassende Punkte findest, wo ich mir sehr sicher bin, dass die Entwickler das nicht wirklich als Intention hatten, ja, ja. Aber du kannst das dann sehen und dich daran, das finde ich mega faszinierend und mega toll, auch da, weil du hast ja auch über die Landschaften geschrieben, wie sie dich gepackt haben, und da hatten wir auch letztens Manu hier, der das, bei ihm das genauso funktioniert hat. Das finde ich mega faszinierend und mega toll.
Ja, das ist schön. Also das sowas macht mir einfach Spaß, wenn man so Details findet, und daran bleibe ich zum Glück. Ich mag das auch sehr hängen und damit kann ich mich ewig auseinandersetzen. Das war's schön. Die Gelegenheit nutze ich mal übrigens als Aufruf an alle Menschen da draußen. Wenn ihr in der Spielewelt eurer Wahl, vor allem so Open-World-Kram, wo man wirklich selber rumlaufen kann, einfach mal gemütlich durchspazieren. Ich habe auf Arcview Games ein eigenes Format daraus gemacht. Die Idee ist nicht besonders bahnbrechend, aber Spaziergang, einfach nur durch eine Spielwelt laufen, keine Quest verfolgen, sondern einfach nur schauen, wie sieht's hier eigentlich aus. Man sieht da so oft Kleinigkeiten, die sind so, ach, das ist schön.
Darf ich da kurz eine kleine Anekdote zu abgeben?
Gerne.
Wir nähern uns langsam dem Ende dieses Podcasts, ich glaube, aber diese Anekdote passt gerade so gut. Das mache ich auch sehr gern. Ich habe in meiner Zeit hier bei Hooked zu zwei Spielen so Videos gemacht, die eigentlich fast auch nur Spaziergänge sind. Einmal zu The Division 1, was eine unglaubliche Spielwelt hat, und jetzt dieses Jahr zu Metro Exodus, was ebenfalls eine unglaubliche Spielwelt hat. Und es gibt ein Video bei Hooked, das heißt ein Spaziergang, ich glaube Stille Nacht, ein Spaziergang durch Manhattan. Was ich bin, wie ich sehr pathetische Dinge aufsage und langsam mit Musik, die ich rausgesucht habe, durch diese Welt laufe. Ich war auf dem, warst du auf dem, nee, du warst nicht auf dem E-Maze.
Doch,
warst du dann doch da?
Ja.
Das kam auf dem E-Maze-Festival, genau das! Da hat jemand genau das auch gemacht und sich gedacht, was ist denn, wenn man durch Division ein bisschen rumläuft? Es war nicht genau das, weil sie hätten dann tatsächlich auch noch Wissen ins Spiel gebracht, weil sie dir Informationen zu den Architektur dieser Stadt gegeben haben und ein bisschen das kulturell noch eingeordnet haben. Da war es dann eine andere Intention, die ich hatte. Aber wo ich das erste Mal dieses Ding da sah, wo Leute, hier reden wir, laufen wir ein bisschen durch Manhattan und gucken uns die Stadt noch mal so, ey.
Verklagen.
Ihr Schweine, bin ich Künstler? Mache ich Kunst? Und weiß gar nichts. Naja, das war ein Teil aus, ein Stück aus dem Leben des Robin Schweiger. Ja,
ich hab's gesehen und musste auch schmunzeln und dachte mir, ach,
also,
schön.
Heißen die einfach einen Spaziergang, oder wie findet man die, wenn man dich supportet?
Das Arcture Games Format heißt tatsächlich einfach nur Spaziergang, und das ist einfach nur im Grunde, also das habe ich ursprünglich als Textform gemacht, mit großen Screenshots einfach und so ein paar Beschreibungstexten, und da auch in Horizon Zero Dawn zum Beispiel, auch fantastisches Spiel für sowas. Aber ich arbeite quasi gerade dran, das wieder in Videoform zu machen, wie es ursprünglich mal gedacht war, weil das bietet sich einfach am meisten an.
Horizon ist auch ein tolles Spiel dafür, ja.
Genau, und es bietet sich einfach an, und da mal gucken. Aber genau, einfach grundsätzlich, ich meine, die Idee ist, wie gesagt, nicht besonders bahnbrechend. Jetzt haben wir schon von drei Leuten gehört, die es gemacht haben. Wir beide und der
Aber ich glaube, wir sind die Einzigen, wir drei.
Wir drei.
Uns drei. Ja, wir drei Künstler.
Genau, also das
Sollen wir den gemeinsam verklagen? Weißt du, kannst du mir die finanzielle Unterstützung bieten?
Nee, glaube ich nicht.
Oh man.
Also genau, was ich sagen möchte, ist doch einfach nur, Leute, öffnet eure Augen, geht durch die Spielwelten mit offenen Augen, offenem Geist, offenem Herzen, und ihr werdet es nicht bereuen, glaube ich. So, das wollte ich sagen.
Ich würde dir zustimmen. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort für diesen Hooked on Topic Cast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass es so mega spontan geklappt hat. Das hat mir richtig Spaß bereitet. Ich habe neue Dinge gelernt über Sea of Solitude, über dich, über mich selbst. Ich bin ein neuer Mensch. Nochmal, wir haben gerade das am Anfang schon gesagt, aber kannst du nochmal kurz sagen, wo dich Leute finden können?
Also am einfachsten, ich sage einfach nur nochmal den Twitter-Account, denn da steht der ganze Kram auch nochmal in meiner Biografie drin, also in diesem komischen Beschreibungstext. Einfach, ich buchstabiere es nochmal, bevor ich jetzt was falsch sagt.
Gut.
R3N und dann Dom. D-O-M. Einfach in einem Wort. Dort findet ihr mich. Könnt selber entscheiden, ob ihr euch das antun möchtet oder nicht. Das bin ich. Und ansonsten nutze ich das Wort, das ich noch habe, als Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und nochmal Entschuldigung an alle, die da draußen, auch an Robin, dass ich zu spät gekommen bin. Hat euch richtig genervt, ich weiß es. Und ja, vielleicht können wir uns...
Warum ist dieser Podcast eine Stunde später als sonst? Was ist denn da los?
So, genau. Und wir hören uns ja vielleicht mal wieder, so eine andere Gelegenheit, mal gucken, genau, oder wir sehen uns, keine Ahnung, und genau, ich wünsche dir draußen eine schöne Zeit, vielleicht, wenn es noch nicht rübergekommen ist, nochmal von mir die Empfehlung, Sea of Solitude, fantastisches Spiel, könnte aber auch sein, dass ihr das voll doof findet, wenn ihr damit nichts anfangen könnt mit den persönlichen Geschichten, aber ich glaube, es ist ja kein Vollpreisspiel, ne, es kostet...
Nee, ich kann kurz nachgucken,
wie viel es kostet.
Ich glaube auch 20,
ich schau mal nach. Und ich finde, also ich kenne eure Situation nicht, aber wer 20 Euro hergeben kann, finde ich, das ist eine Investition, weil es könnte sein, 20 Euro gibt euch nicht besonders viel, oder 20 Euro, und das ist echt ein Spiel, an dem ihr noch lange, lange auf die beste Art und Weise zu knabbern habt. Das ist so, was ich glaube ich zu dem
20 Spiel Euro habe. Auf Steam, nicht auf Steam, aber bei Origin, auf der PS4 und auf der Xbox.
Genau.
Ohne hervorragend. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Vielen Dank für eure Unterstützung. Denkt auch drüber nach, den Dom zu unterstützen. Das könnt ihr auch auf diversen Plattformen machen. Den Link findet ihr dann auf seinem Twitter-Account und vielleicht auch in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und schwitzt nicht so viel.
Auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüsschen.